LaVita, das Mikronährstoffkonzentrat für die tägliche Basis von Ihrer Gesundheit.
Zweig hoch 2.
Der kurze Podcast für ein gesundes, langes Leben.
Grüß euch miteinander, meine Lieben, und herzlich willkommen zu «Zweg hoch 2», dem kurzen Podcast für ein langes Leben. Wir möchten euch, unabhängig von eurem Jahrgang, möglichst viel Wissen vermitteln, wie ihr im Alltag gesund bleiben könnt. Das mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch Tipps für euer Leben. Wir, das sind Nina Ruge, die charmanteste deutsche Fernsehmoderatorin und hauptsächlich als studierte Biologin, eine Kennerin von allen Fragen rund um den Körper. Und sie hat auch als Autorin mehrere Bücher zum Alter geschrieben, wo alle ein Bestseller geworden
sind. Und das hier ist der One and Only Kurt Eschbacher, der immer so kritische Fragen hat. Und das ist auch wichtig so. Was haben wir denn heute?
Bioverfügbarkeit ist das heutige Thema. Also wir reden über Nahrungsergänzungsmittel, ihre Wirkung auf den Körper und hauptsächlich, wo und wie sie in den Zellen überhaupt wirken oder ob sie ankommen.
Genau, und das ist, denke ich, noch gar nicht so vielen bis ins Detail klar, dass manches, was man so an Nahrungsergänzungsmitteln teuer kauft, eventuell ein teures Exkrement wird, weil es gar nicht bioverfügbar ist, weil es gar nicht aufgenommen wird. Mhm. Und das ist das Spannende an dem Thema, das ist riesig, weil wir haben so viele Nahrungsergänzungsmittel und das macht ja auch Sinn, irgendwann einmal, auch gerade wenn man älter wird, aufzufüllen. Nur man muss ein bisschen was wissen darüber, was wird ankommen in der Zelle und was nicht. Und manches kommt super gut an und manches, ja, wie ich eben sagte.
Ja, also ob und wie es möglich ist, überhaupt den Körper aufzufüllen mit dem, was ihm fehlt, ist das eine, über das wir diskutieren. Und das andere ist, kannst du mir sagen, welche Nahrungsergänzungsmittel wirklich jetzt ganz direkt dort ankommen, wo sie wirken sollten?
Ah, du willst die Superstars gleich vorneweg wissen?
Ja, genau.
Was ganz interessant ist, grundsätzlich sind pflanzliche Wirkstoffe, die Polyphenole beispielsweise, das sind so die Farbstoffe der Pflanzen, die jetzt alle so modern werden, auch als Nahrungsergänzungsmittel, die sind nicht so gut bioverfügbar, die meisten. Aber zum Beispiel das Koffein, das wir aus der Kaffeebohne kennen, das kommt total gut an. Das spürt ja auch jeder, wenn man eine Tasse Kaffee trinkt oder ein Espresso, wird man sofort flash wach. Hat damit zu tun, dass wir im Gehirn Rezeptoren haben, die auf Koffein reagieren. Aber dahin muss das Koffeinmolekül ja erstmal kommen. Und das ist tatsächlich, das kommt ganz, ganz gut durch. Und wir merken sofort, hey, wir werden wach. Da gibt es aber andere und ziemlich viele andere. Dazu gehört das Kurkumin aus Kurkuma, aber auch das Coenzym Q10. Die sind ganz schlecht bioverfügbar.
Ich würde jetzt aber gerne zum Voraus die Definition noch erfahren von Bioverfügbarkeit. Was heißt das dann letztendlich?
Ganz genau. Und da haben wir einen Experten, der sich ganz intensiv mit der Thematik Bioverfügbarkeit von nicht nur pflanzlichen Wirkstoffen, aber besonders auch von pflanzlichen Wirkstoffen beschäftigt, weil er der Chief Scientific Officer, also der Forschungsleiter eines Nahrungsergänzungsmittelherstellers ist. Er ist auch Doktor der Medizin und auch ein Neurologe, der uns Rede und Antwort gestanden hat zum Thema Bioverfügbarkeit. Hier ist seine Definition.
Unter Bioverfügbarkeit versteht man, wie viel von dem, was wir über den Mund und Verdauungstrakt aufnehmen, wie viel von der Substanz kommt am Ende dort an, wo es gebraucht wird. In der Regel wird die Bioverfügbarkeit gemessen, indem man sagt, wie viel Prozent von dem, was ich aufgenommen habe, kann ich später erstmal im Blut nachweisen. Der eigentliche Wirkort ist natürlich in den Zellen, in den Organen, aber das ist praktisch kaum nachweisbar. Nicht? Wenn wir zum Beispiel bei Omega-3-Fettsäuren, die ja bekanntermaßen positive Effekte auch als Vorbeugen gegen Demenz und geistigen Abbau haben, müsste ich Proben aus dem Gehirn entnehmen, um zu sehen, wie viel da ankommt. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, dafür Freiwillige zu finden.
Und deshalb spricht der Dr. Wolfgang Brüsch auch von Erfahrungswissen. Bei vielen der Wirkstoffe weiß man es noch gar nicht wissenschaftlich genau, was wo ankommt und schon gar nicht in der Zelle. Und bei pflanzlichen Wirkstoffen weiß man es häufig nur aus der Erfahrung, ob was vielleicht wirkt oder nicht.
Also ich spüre, das wird ein komplexes Thema. Was macht denn diese Bioverfügbarkeit so kompliziert?
Na, das ist der Hürdenlauf der Moleküle durch unseren Körper, wenn wir sie über den Mund aufnehmen. Der Hürdenlauf ist natürlich wirklich beachtlich, wenn man einfach sich nur vorstellt, Mund, dann Magen, dann Dünndarm, dann durch den Dünndarm ins Blut oder eben in den Dickdarm, vom Dickdarm vielleicht auch wieder zurück ins Blut und dann vom Blut durch die Leber über den Blutkreislauf in die Zelle. Da ist Herr Dr. Wolfgang Brüsch auch ein guter Reiseleiter.
Wenn es freigesetzt wird, muss auch eine Substanz erstmal die Säure des Magens überleben. Das ist ja praktisch ja schon ziemlich konzentrierte Salzsäure, die unser Magen da hat. Das muss eine Substanz überleben. Dann gelangt sie in den Dünndarm und da kehrt sich das Säureverhältnis komplett um. Das ist basisch, der Oberdünndarm ist sehr basisch. Das ist schon mal eine ziemliche chemische Attacke, die jeder Wirkstoff da durchmacht.
Und dann muss er von da, vom Dünndarm, ja durch die Dünndarmwand ins Blut. Und das ist die größte Hürde. Und da gibt es ganz unterschiedliche Wege, diese Dünndarmwand zu durchdringen. Die einen, das sind die Wirkstoffe, die wir unbedingt brauchen. Das sind die primären Wirkstoffe, das sind die Kohlenhydrate, das sind die Fette, Vitamine. Das sind die Proteine. Auch die Vitamine, gut bist du, die Vitamine.
Ich bin immer noch am Lernen, gell?
Auch die Mineralstoffe, die braucht evolutionsgeschichtlich, die haben wir immer gebraucht. Mhm. Die kommen gut durch, haben aber auch unterschiedliche Möglichkeiten da durchzukommen. Bei vielen anderen Wirkstoffen sieht das ein bisschen anders aus.
Wie kann man das denn überhaupt messen? Er hat schon angetönt, unser Experte, dass man Biopsien machen müsste, um das genau herauszufinden. Aber ohne das, wir wollen ja nicht am Körper rumstochen, ohne das lässt sich diese Bioverfügbarkeit überhaupt messen.
Er sagte ja, im Blutserum versucht man eben zu gucken, wenn etwas durch den Mund aufgenommen worden ist, wie schnell ist im Blut etwas nachweisbar, wie viel und wie lange. Denn manches wird ganz schnell wieder abgebaut, manches aber relativ lange verfügbar sein. Das ist eine Möglichkeit. Bei den pflanzlichen Wirkstoffen haben wir noch das Thema, dass die zum Teil sehr große Moleküle sind. Die werden auf dem Weg zur Dünndarmwand schon zerlegt durch die Salzsäure, durch die Enzymattacken im Dünndarm. Und dann sind das eben kleine Metabolite, die man dann wissen muss, welche das sind und die man dann speziell im Blut auffinden muss. Also zu den pflanzlichen Wirkstoffen hat er da so seine ganz eigenen Forschungsergebnisse, der Dr. Brüsch.
Wenn dann auf die Einzelsubstanzen geht und die wirklich misst, merkt man, dass viele dieser sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, das sind also diese aktiven Stoffe, die in Pflanzen vorhanden sind, wie zum Beispiel das Resveratrol, extrem schlecht bioverfügbar sind. Die gehen praktisch, was weiß ich, wenn ich 100 Milligramm einnehme, dann kommen vielleicht 2 Milligramm im Blut an. Also nur eine sehr kleine Menge gibt es auch bei vielen anderen dieser Stoffe. Und das liegt daran, dass diese Stoffe eigentlich nicht gemacht sind keine wirklichen Nährstoffe, so wie Fette oder Kohlenhydrate, die wir einfach zum Überleben brauchen. Und diese komplexeren Biomoleküle, das Problem ist, dass sie insgesamt schlecht löslich sind, oft auch schlecht fettlöslich sind. Das ist, also wenn sie gut fettlöslich wären oder gut wasserlöslich per se, müsste man es einfach das eine nur mit Wasser zu sich nehmen, das andere mit, wie was wir vorhin besprochen haben, bei Vitamin D einfach in einer Kapsel, wo Öl drin ist oder mit ein bisschen Olivenöl. Aber die sind per se sehr, sehr schlecht löslich. Auch wenn ich die in Öl tue, dann liegen die da wie ein Stein am Boden und rühren sich nicht sozusagen. Und da gibt es dann bestimmte Technologien, auch mit rein natürlichen Inhaltsstoffen kann man das bewerkstelligen, wo man diese Stoffe in Lösung bringt und dann der Körper sie besser aufnehmen kann.
Also eine geschluckte Kapsel muss eine unglaubliche Reise überstehen, damit sie auch das bewirkt, weshalb man sie gekauft hat. Wie funktioniert das genau?
Und das ist für die Nahrungsergänzungsmittelhersteller die große Herausforderung. Deshalb gehen auch manche zu Pulvern über, was wieder in größeren Mengen dann aufzunehmen ist. In eine Kapsel kriegt man ja zum Teil gar nicht so viel rein. Und die Kapseln selber werden so konstruiert, da gibt es heute ganz tolle neue Verfahren, die werden natürlich auch in der Pharmaindustrie ganz normal angewandt, wenn man weiß, also dieser Wirkstoff ist Salzsäure empfindlich, soll aber nicht durch Salzsäure zerstört werden, dann ist das eine Kapsel, die sich erst im Dünndarm auflöst.
Salzsäure im Magen, also genau. Sie kommt noch als Ganzes durch den Magen in den Dünndarm und wird dann hoffnungsvollerweise dort auseinandergenommen.
Und wenn man eben etwas hat, das durch die Salzsäure durchaus aufgelöst werden soll oder verändert werden soll, dann ist sie halt schon im Magen aufzulösen, dieses Kapselmaterial. Das ist schon eine hohe Wissenschaft.
Und bei Pulvern ist es einfacher, habe ich das richtig verstanden?
Da kann man höher dosieren. Also wenn man, ich denke zum Beispiel auch an das Spermidin, das ist jetzt hier nicht unser Thema, aber das ist ein Wirkstoff, den wir auch selber herstellen etc., den wir auch, wenn wir älter werden, häufig in Form von Kapseln aufnehmen. Wenn wir größere Mengen nehmen wollen, was manchmal zu empfehlen ist, muss man dann 2 oder 3 Kapseln nehmen oder man streut sich halt ein Tütchen ins Wasser.
Das ist ein Weizenextrakt, nicht wahr?
Weizenkeimextrakt, ja. Super. Ich sage ja Longevity-Experte.
Ja, ich lerne von dir täglich sozusagen. Also jetzt haben wir davon gesprochen, dass Nahrungsergänzungsmittel oral aufgenommen werden. Könnte man die einfach auch wie bei Diabetes sich spritzen?
Das ist ja ein Hormon, das Insulin. Und man kann aber natürlich auch Vitamine, man kann alles intravenös geben, dann ist es halt zu 100% bioverfügbar. Ist nur die Frage, ob man das riskieren will. Und ich sage ganz bewusst riskieren, weil man damit natürlich die Dosis, die man ins Blut tut, die ist dann die Dosis. Das geht 100% da rein. Mhm. Bei so zum Beispiel, wenn man eine Grippe hat, bei Vitamininfusionen, da sind dann auch häufig Mineralstoffe drin, da will man ja diesen Booster haben. Das funktioniert auch gut. Damit hat man auch sehr viel Erfahrung, gute Erfahrung. Aber bei den neueren Nahrungsergänzungsmitteln, die der neuen Generation, also nehmen wir NAD Plus oder ihre Vorläufer, das ist dieser Power-Wirkstoff für die Mitochondrien.
Weg zum Leben bringt, ja.
Ja, genau. Was wir natürlich auch, wenn wir älter werden, immer weniger zur Verfügung haben, machen heute auch manche schon, dass sie sich NAD Plus Infusionen geben lassen oder manche geben Aminosäureninfusionen oder manche sogar pflanzliche Wirkstoffe. Da haben die wirklich was davon verstehen, ihre großen Zweifel. Zum Beispiel Professor Evelyn Bischoff, sie ist wirklich eine der Langlebigkeitsexpertinnen, die jetzt gerade in Peking an der Universitätsklinik als Professor ist, aber die auch in Tel Aviv das erste öffentliche Krankenhaus für Longevity als medizinische Direktorin betreut. Die sagt also Vorsicht mit solchen 100% bioverfügbaren Infusionen bei Wirkstoffen, die man noch nicht wirklich weiß, in welcher Dosis man sie wirklich gut vertragen kann. Und man müsste auch mindestens einmal in der Woche so eine Injektion machen. Und das mögen viele Leute nicht.
Ja, dann lebt man lange, aber ist primär in der Klinik.
Unter anderem. Oder ist tatsächlich überdosiert. Also zum Thema Dosierung hat Herr Dr. Brüsch auch seine Meinung.
Also bei bestimmten Wirkstoffen, wie zum Beispiel NMN und anderen, wissen wir überhaupt nicht, welche Dosis wirklich gut ist. Nicht? Man macht da Experimente, entweder guckt man praktisch, welche Wirkung hat es bei Menschen oder bei Tieren oder in Zellkulturen. Das sind aber alles, ich sag mal, artifizielle Systeme, die uns so einen ganz groben Hinweis geben. Und man kann zum Beispiel die Dosis, die man einem Tier gibt, kann man nicht 1:1 auf den Menschen übertragen. Das sind also oft auch Faktoren drin. Also bei kleinen Tieren müssen sie in der Regel, um dieselben Effekt zu bekommen, das 10- bis 30-fache der Dosis geben, wie bei einem Menschen. Das hängt mit der Körperoberfläche zusammen. Das sind komplizierte Berechnungen in der Pharmakologie. Also das ist bei Nahrungsergänzungsmitteln wahrscheinlich, der größte Teil ist einfach Erfahrungswissen. Auch bei neuen Wirkstoffen müssen wir diese Erfahrung sammeln, uns langsam rantasten, nicht gleich mit Megadosen rangehen.
Also wenn ich unserem Experten zuhöre, dann denke ich mir, das ist eine heikle Geschichte, diese Bioverfügbarkeit. Wie gut ist sie denn überhaupt erforscht, dass man ja jetzt auch als Konsument das Richtige tut?
Naja, der Dr. Brüsch hat ja vorhin schon das Vitamin D genannt. Also zum Beispiel die Vitamine sind schon sehr gut erforscht. Und da weiß man, dass es wasserlösliche und fettlösliche gibt. Die fettlöslichen bleiben erfahrungsgemäß natürlich länger im Körper, weil sie sich im Fettgewebe ansammeln können. Das heißt also, da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man Vitamin D oder E oder A zu sich nimmt, dass man nicht überdosiert, weil das kann sich addieren. Und auf der anderen Seite weiß man, Fettlösliches geht nicht so unbedingt durch den nüchternen Magen, sondern das braucht Fette, um aufgenommen zu werden. Das heißt, wenn man Vitamin D in Kapseln nimmt, in denen schon ein paar Öle drin sind, das ist ja häufig der Fall, die sind so ölig, dann wird die Bioverfügbarkeit schon ein bisschen erhöht. Und wenn man Vitamin D zum Essen dazu nimmt, so eine Kapsel, wo man halt beispielsweise viel Olivenöl, wie ich das liebe, zum Salat nimmt. Ich nehme mein Vitamin D beispielsweise immer mittags zu meinem Salat. Da gibt es aber wasserlösliche Vitamine, wie das Vitamin C. Das wird gut aufgenommen, aber auch schnell wieder ausgeschieden. Sprich, wenn ich 1000 Milligramm Vitamin C aufnehme, dann habe ich die ganz schnell im Blut und 800 Milligramm davon sind ganz schnell weg. Gar nicht genutzt. Das heißt, Vitamin C zum Beispiel in Form von Retardkapseln nehmen. Wenn ich 1000 aufnehmen will und eine Retardkapsel nehme, dann kann ich tatsächlich über den ganzen Tag immer mal so, wenn dann so 200 Milligramm abgegeben.
Also wenn ich dir jetzt gespannt zuhöre, dann denke ich mir, ich brauche eine Menüliste, mit was ich welche Nahrungsergänzungsmittel wann am besten einnehme. Ja. Wie kann ich denn jetzt ohne so eine Tabelle die Bioverfügbarkeit erhöhen?
Na, du musst jetzt erstmal zu den gängigen Nahrungsergänzungsmitteln, musst du dich informieren, wie gut sind die bioverfügbar oder wann sollte ich sie nehmen. Zum Beispiel die Mineralstoffe. Wenn du Calcium und Magnesium in hoher Dosierung zusammennimmst oder auch Zink dann oder auch Eisen, dann behindern die sich gegenseitig, weil wir halt Mineralstofftransporter tatsächlich in unserer Dünndarmwand haben. Aber wenn da ganz viele verschiedene Mineralstoffe ankommen, dann wird halt nur eine gewisse Menge durchgelassen und dann werden andere wieder abtransportiert. Sprich, ich nehme zum Beispiel mein Magnesium nicht zur selben Zeit wie Calcium oder Zink oder Selen. Muss man einfach wissen, muss man sich eine Liste machen.
Also du hast einen Stundenplan, wann du was wie nehmen willst.
Ja, und was die Bioverfügbarkeitserhöhung angeht, da muss man sich tatsächlich, das ist eine neue Thematik, da muss man sich tatsächlich entweder, wenn man im Netz bestellt, sehr genau gucken oder beim Apotheker fragen oder Herrn Dr. Brüsch.
Es gibt eben neue und neu entdeckte Pflanzenwirkstoffe, die wir schon zwar immer zu uns genommen haben, die aber vielleicht gar nicht ins Blut gegangen sind, indem wir Weintrauben gegessen haben etc. Und da ist oft so, dass der Körper noch keinen eigenen Transportweg hat. Und da müssen wir es versuchen, praktisch die Stoffe so dem Körper darzubieten, dass es ähnlich ist wie Dinge, die er schon kennt. Und dann können wir die Bioverfügbarkeit erhöhen.
Kann man denn solche Dinge schon kaufen?
Ja, das ist ja nicht nur der Dr. Brüsch, der daran forscht, sondern das ist die gesamte ernstzunehmende Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Es gibt sehr, sehr viele Wirkstoffe, die werden verkauft, wie Resveratrol beispielsweise. Pflanzliche Wirkstoffe, von denen es heißt, die wahnsinnig gut für gesunde Langlebigkeit seien. Aber da ist die Bioverfügbarkeit nicht erhöht worden. Und das muss man wirklich pharmakologisch tun. Und da weiß man, 99% scheidet man wieder aus. Und das gilt auch übrigens für das Coenzym Q10. Deshalb gibt es jetzt bestimmte Verfahren, die sind schon angewendet und die Produkte, also die Nahrungsergänzungsmittel, wie eben auch Dr. Brüsch gesagt hat, die werden dann sozusagen so verpackt, dass der Körper sie gerne aufnimmt, weil er sie, ich sage immer trojanisches Pferd, weil er die gar nicht so richtig erkennt und sagt, ach ja, dann lasse ich die auch mal mit rein. Dr. Brüsch erklärt das aber besser als ich.
Methylierung ist letztendlich genauso eine Technologie, da nimmt man eben bestimmte Moleküle, die unserer Zellmembran ähnlich sind. Und man baut praktisch oder es setzt sich zusammen, ein kleines Kügelchen, kann man sagen, was außen wie eine Zellmembran aussieht, chemisch, also was unsere Darmzellen auch als eigen erkennen. Und drinnen ist ein kleiner, sag mal, Hohlraum, wo der Wirkstoff drin ist.
Genau. Also, wenn die Verfügbarkeit jetzt gewährleistet ist, dann frage ich mich, Wie lange wirkt dann ein solcher Stoff im Körper? Ist es gut, wenn er lange wirkt, oder eher schlecht?
Du, darf ich vielleicht kurz nochmal auf diese Technologien zu sprechen kommen? Ich gerne beantworte ich die Frage. Aber wenn dieses Myzelieren, ja, das ist ja so ein Kügelchen, da ist der Wirkstoff drin und dieses Kügelchen geht durch die Darmschleimhaut durch. Und das ist ein Verfahren und das ist vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig. Myzeliert ist ein Produkt, das ist so ein kleines Kügelchen. Dann gibt es Liposomen. Die sind ein bisschen größer. Da passt mehr Wirkstoff rein und die gehen auch durch die Dünndarmschleimhaut durch. Ist auch auf den Verpackungen zu lesen. Das ist liposomal. Mhm. Es gibt myzelierte oder liposomale Erhöhung der Bioverfügbarkeit. Und dann gibt es noch das SoluSmart-System, das ist das von Dr. Brüsch. Das ist noch größer, das sind so zwiebelartige Lamellen. Das sind ziemlich große Kügelchen, die sich auch nicht lange halten, aber die gehen auch durch die Dünndarmschleimhaut. Da passen noch viel mehr Wirkstoffe rein. Und dann gibt es noch das Cyclodextrin, das sind ganz, ganz kleine Moleküle, die maskieren die Wirkstoffe, die wir da in den Körper einschleusen wollen. Und mit denen funktioniert es zum Beispiel bei Coenzym Q10. Da muss man gucken, CAVA ist das Verfahren, CAVA. Also da muss man sich echt informieren, sind diese Wirkstoffe myzeliert oder mit Liposomen ummantelt oder mit Cyclodextrin oder so.
Also wenn ich dir zuhöre, dann habe ich das Gefühl, ich brauche ein Biologiestudium, bevor ich so eine Pille schlucke.
Naja, man sollte das nicht einfach so unvoreingenommen machen.
Also das heißt, die Packungsbeilage genau lesen.
Ja, oder mal gucken, also das ist ja auch eine Werbebotschaft. Wenn Nahrungsergänzungsmittelhersteller sich die Mühe machen, und das kostet ja auch was, die Bioverfügbarkeit zu erhöhen, dann schreiben die das häufig auch auf die Verpackung ziemlich groß drauf, weil sie damit einen Vorteil haben anderen Herstellern gegenüber.
La Vita, das Mikronährstoffkonzentrat für die tägliche Basis von Ihrer Gesundheit.
Ich komme zurück zu meiner Frage. Bioverfügbarkeit, die hätten wir dann vielleicht jetzt durch diese neuen Methoden, Verpackungsmethode der Inhalte gelöst. Die Frage ist es positiv, wenn das möglichst lange im Körper bleibt, oder ist es manchmal auch erwünscht, dass die Wirkung nur kurzfristig funktioniert?
Das Thema ist eigentlich, man weiß noch gar nicht genau, wie schnell welche Wirkstoffe in die Zellen aufgenommen werden. Denn wenn sie sehr schnell aufgenommen werden, beim Kreatin ist das zum Beispiel der Fall, dann nimmt man das auf, ist kurzfristig im Blut nachweisbar und dann ist es schwupps schon in den Zellen. Und das ist mit vielen anderen Nahrungsergänzungsmitteln auch so. Das ist also zum Teil ein sehr guter Hinweis, dass sie gut aufgenommen werden. Beim Vitamin C ist es, wie ich es gerade gesagt habe, eben so, dass es ein bisschen das sehr gut aufgenommen wird. Und wenn man zu viel eingenommen hat, wird schwupp, ist es wieder weg. Und bei den fettlöslichen, und ich glaube, das ist gut, das zu wiederholen, bei den fettlöslichen Vitaminen beispielsweise, ist eben gar nicht so sehr dieses lange Vorhandensein im Blut das Entscheidende, sondern ob es gespeichert wird im Fettgewebe. Und wenn sich da viel speichern lässt, weil man überdosiert, dann ist es nicht ganz so gut, aber es ist auch wiederum gut, Depots zu haben, aus denen man dann zum Beispiel das Vitamin D, wenn der Herbst kommt etc. und die Sonne nicht mehr so scheint und das nicht mehr selbst hergestellt werden kann, dass man es dann abrufen kann.
Kannst du mir für mein bescheidenes Köpfchen noch einmal genau sagen, welche Nährstoffe man wann und mit was aufnehmen soll?
Na, ich habe ja, glaube ich, schon deutlich gemacht, wir wissen es von vielen noch gar nicht so genau. Bei pflanzlichen Wirkstoffen, von denen wir sagen zum Beispiel das Kurkumin, wir wollen gerne seine antientzündliche Wirkung mal in höherer Dosierung haben, als einfach nur uns ein bisschen Kurkuma auf den Salat zu streuen, sondern wir wollen mal eine Kurkuma-Kapsel zu uns nehmen mit höherer Bioverfügbarkeit. Dann muss man gucken, ob es zum Beispiel mit Cyclodextrin ummantelt ist oder mit anderen Verfahren. Das finde ich, da muss man gucken. Dann Mineralstoffe, dass man nicht verschiedene gleichzeitig nimmt. Bei Mineralstoffen ist übrigens auch noch wichtig, wenn man lösliche Ballaststoffe zu sich nimmt, was ich gerne tue, zum Beispiel Flohsamen, Schalen, gemahlen, morgens in meinen grünen Tee, weil unsere Dünndarmschleimhaut, also die Bakterien mögen das und die Dünndarmschleimhaut lassen sie dann in Ruhe und fressen sie nicht an, weil sie diese gelösten Ballaststoffe gerne essen.
Du bist auf gutem Fuß mit deinem Darm, gell?
Ich bin auf sehr gutem Fuß mit meinem Darm. Aber wenn ich dann zum Beispiel Mineralstoffe dazu nehme, also zum Beispiel mit dem grünen Tee, wo Flohsamenschalen drin sind, dann noch Calcium- und Magnesium-Tabletten nehme, dann scheiden die Ballaststoffe, oder binden im Grunde diese Ballaststoffe, die Mineralstoffe und scheiden dann gemeinsam mit dem Stuhl am Ende aus meinem Körper aus und ich habe von den Mineralstofftabletten gar nichts.
Dann kannst du sagen, du hast wertvolle Exkremente.
Ganz genau, das wollen wir vermeiden.
Wir haben jetzt von Vitaminen, Mineralien gesprochen. Wie ist dann die Bioverfügbarkeit der pflanzlichen Wirkstoffe? Die ist, glaube ich, noch komplizierter, oder?
Ganz genau. Das hat ja der Dr. Brüsch auch schon sehr deutlich gemacht. Die sind sehr häufig sehr schlecht bioverfügbar. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Wir haben ja schon immer Gemüse gegessen und schon immer Obst. Und wir empfehlen ja eine 80%ig gemüsebasierte Ernährung. Warum nehmen wir denn dann die Stoffe so schlecht auf? Das hat zum einen damit zu tun, wenn wir 80% gemüsebasiert essen, kommt von dem, was in den Pflanzen drin ist, doch noch eine ganze Menge in unserem Körper an und die haben sehr positive Effekte. Mhm. Zum Zweiten, es gibt sozusagen den Phytokomplex, das heißt viele verschiedene pflanzliche Wirkstoffe zusammen helfen sich untereinander ein bisschen besser aufgenommen zu werden und ein bisschen besser zu wirken. Und meine, sagen wir jetzt mal, Hausfraueninterpretation, warum Phytokomplexe und auch Phytosubstanzen nicht mit eigenen Transportmechanismen in unserem Dünndarm versehen sind, das ist, dass wir von der Evolution nur für ein Alter von 25 Jahren, für eine Lebensdauer von vielleicht höchstens 30 vorgesehen sind. Und da ist es erstmal wichtig, dass Mineralstoffe, Vitamine, Proteine, Fette und Kohlenhydrate in unseren Körper hineinkommen. Aber ob jetzt noch die pflanzlichen Wirkstoffe, die ganz tolle Longevity-Effekte haben, ob die da reinkommen oder nicht, ist der Evolution eigentlich ziemlich egal. Also helfen wir denen am besten mit ein bisschen Pharmakologie noch ein bisschen nach.
Gut, die Evolution hat offenbar nicht damit gerechnet, dass wir über 80 werden. Ja. Aber es stellt sich für mich dann trotzdem die Frage, muss man denn wirklich nachhelfen oder kann man durch gesundes Essen und viel Gemüse, wie du das immer propagierst, das entsprechende notwendige Menge nicht einnehmen so und noch Spaß haben, anstatt Pillen einzuwerfen?
Gut, also ich finde das jetzt nicht so schlimm, Pillen einzuwerfen, aber manche mögen es nicht, das sehe ich ein. Es ist eben auch wieder die Frage, ab wann? Ja, es gibt halt viele Menschen, erstens, oder muss man vom Typ abhängig machen. Es gibt viele Menschen, die sich eben nicht von 80% gemüsebasierter Ernährung ernähren und dann ist vieles auch gerade mit zunehmendem Alter wirklich nicht mehr in genügender Menge da. Und da gehören auch die Grundvitamine dazu. Deshalb ab einem gewissen Alter Vitamin B12, D, Omega-3-Fettsäuren und solche Dinge oder nochmal auffüllen. Oder Menschen, die ganz viel Junkfood essen. Die essen ganz wenig von den Wirkstoffen, die für uns wirklich wichtig sind. Oder Frauen, die stark ihre Regel haben, da muss man auch gucken. Vegetarier muss man gucken. Man muss es schon ein bisschen personalisieren, was man da so noch dazu tut.
Man redet ja immer mehr von völlig neuen Wirkstoffen, oder also für mich jedenfalls neuen Wirkstoffen. Spermidin haben wir schon erwähnt, aber Taurin, Kreatin und so weiter. Was ist dann mit denen?
Das sind ja ganz alte Wirkstoffe, die wir im Körper haben, in ganz großen Mengen, aber ganz neue Forschungsergebnisse. Zu Taurin, zu Kreatin, da machen wir auch unbedingt noch einen Podcast und auch zu Spermidin. Und da wir diese Wirkstoffe im Körper haben, da wir die auch mit der Nahrung aufnehmen, sind die alle gut bioverfügbar. Mhm. Die gehören auch in eine ganz andere Stoffklasse als zum Beispiel die Phytochemikalien.
Wir haben jetzt davon gesprochen, dass es über den Dünndarm in den Blutkreislauf kommen sollte und damit dann auch zu den Zellen. Aber wir haben ja in unserem Körper neben dem Blutkreislauf auch noch einen Lymphkreislauf. Wie steht's mit dem?
Ganz wichtig und bisher offensichtlich ein bisschen unterschätzt in seiner Bedeutung, fettlösliche Wirkstoffe aufzunehmen. Da haben wir wieder Herrn Dr. Brüsch.
Die Lymphe zum Beispiel ist lange ignoriert worden. Also im Studium habe ich darüber noch nichts gelernt. Aber das ist ein ganz wichtiger Transportweg, wo viele Fette, auch natürliche Nahrungsfette und Fettsäuren aufgenommen werden. Und zwar gehen die praktisch aus den Darmzellen nicht ins Blut, sondern in die Lymphgefäße, die auch praktisch unseren ganzen Körper durchziehen. Und in diesen Lymphgefäßen, die werden halt nicht durchs Herz gepumpt, sondern das fließt da relativ langsam. Aber die Lymphgefäße münden alle in einem großen Lymphgefäß, was hier praktisch in unsere Halsschlagader dann mündet. Und dann praktisch die Leber umgeht. Also ich habe diesen Effekt, dass die Leber schon gleich mal alles rausfiltert, habe ich bei Stoffen, die über die Lymphe aufgenommen werden, nicht. Es dauert ein bisschen länger, es geht ein bisschen langsamer, aber ich habe nicht diesen, medizinisch heißt das dieser First-Pass-Effekt, also die erste Passage durch die Leber, da geht meistens schon viel verloren. Und das habe ich bei der lymphatischen Aufnahme nicht. Das gilt nur für Stoffe, die fettlöslich sind oder Fette und Öle.
Genau, da geht es ein bisschen langsamer, unter anderem über den Mund. Wenn man etwas länger im Mund hat, kann es auch in die Lymphe übertreten. Aber die
über
Lymphe,
die Schleimhäute im Mund, nicht?
Ja, und über die Schleimhäute im Mund können auch sogar wasserlösliche Wirkstoffe aufgenommen werden. Das dauert alles ein bisschen länger und es werden nicht so große Mengen aufgenommen, aber das spielt offensichtlich eine große Rolle. Und was vielleicht auch wichtig ist zu wissen, diese Passage durch die Leber, die ist nicht nur ein Filter, sondern sie baut auch ganz viele Wirkstoffe um. Beispielsweise wieder unsere pflanzlichen Wirkstoffe. Die kommen schon als kleine Stückchen in der Leber an und dann werden da noch alle möglichen Stoffgruppen drangehängt und sie werden da nochmal verändert. Manche werden wirksamer, manche verlieren aber auch ihre Wirksamkeit. Und wenn sie über die Lymphe in den Körper kommen, die Lymphe ist übrigens auch auf der anderen Seite unserer Darmschleimhaut, sodass auch fettlösliche Teile in die Lymphe direkt über die Darmschleimhaut übertreten können, dann haben wir tatsächlich den direkten Übergang eines Moleküls, das nicht mehr verändert wird in der Leber, in unseren Körper. Hat echt was für sich.
Also ich denke mir manchmal, das ganze Lymphsystem in unserem Körper ist total unterschätzt, oder? Das ist ein Wundersystem, das funktioniert, dass ja auch Wasser abträgt, das dem Körper im Kreislauf ganz vieles zuführt.
Ja, und Lymphdrainagen sind von daher nicht nur beliebt, sondern auch wirksam, was zum Beispiel bei Entzündungen hilft und
also
bei
unter uns gesagt, ich habe das kürzlich erlebt, ich musste einen Zahn rausziehen lassen und hatte so einen geschwollene Backe, habe ausgesehen wie ein Zombie und dann hat mein Partner gesagt, also mach eine Lymphdrainage und tatsächlich nach einer Stunde Massage war das fast weg und über Nacht wurde diese ganze Schwellung abgetragen. Dank dem Lymphsystem.
Und viele fettlösliche, gute Wirkstoffe wurden in den Körper transportiert.
So ist es. Aber sag mir jetzt noch einmal zusammenfassend, auf was muss ich bei der Bioverfügbarkeit achten?
Naja, also es ist keine ganz einfache Geschichte, aber wenn man sich zu den Nahrungsergänzungsmitteln, die man nehmen möchte und was man am besten mit seinem Arzt auch bespricht, der Arzt muss allerdings offen sein für Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt einige, die sagen, iss Gemüse und damit ist genug. Gerade ab einem gewissen Alter muss ein Arzt offen sein dafür zu sagen, lass uns schauen, was man da eventuell ergänzen sollte. Dann sollte man sich zu den Nahrungsergänzungsmitteln, für die man sich entschieden hat, genau anschauen, zu welcher Tageszeit, also nüchterner Magen vielleicht morgens oder zum Essen oder wie beim Vitamin C mit einer Retardkapsel oder vielleicht, wenn ich nur Kurkuminpulver nehmen möchte, dann mit Pfeffer zusammen, erhöht die Bioverfügbarkeit ein klein wenig. Also, dass ich mir halt die Sachen, die ich nehme, anschaue und dann gucke, in welcher Form kaufe ich sie mit erhöhter Bioverfügbarkeit und dann, wann nehme ich sie und mit welchen Nahrungsmitteln.
Also ich kann sagen, in einem gewissen Alter ist es sicher nicht falsch, solche zusätzlichen, in dem Sinne Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Aber ich muss als Konsument auch meine Hausaufgaben machen. Ich hoffe, wir haben da einen Beitrag geleistet und wissen, wie diese Mittel wo wirken und hauptsächlich unter welchen Bedingungen, oder?
Wir möchten anregen zu Eigenverantwortlichkeit, zu wissen, mehr wissen und sich selbst ein bisschen auch steuern, ja, in seinen Entscheidungen. Nicht nur immer auf irgendwelche Versprechungen hören.
Danke für die Nachhilfestunde, liebe Nina. Und was haben wir nächstens vor bei unserem nächsten Podcast?
Jetzt kriegst du gleich Kringel in den Augen. Herzfrequenzvariabilität.
Wow!
Okay. Das ist ein super spannendes Thema. Ganz, ganz viele haben sich gefragt, was ist das denn? Weil sie tragen diese Variables. Sie haben die Uhren, sie haben das Armband, sie haben den Ring. Und da heißt es immer, die Herzfrequenzvariabilität misst dein Stresslevel. Das ist wahnsinnig interessant. Auch neue Erkenntnisse, quasi eine neue Wissenschaft. Da haben wir einen sehr, sehr guten Experten, der sich sehr gut auskennt. Er ist ein Funktionsdiagnostiker und auch ein Sportbiologe von der Uni in Würzburg und heißt Professor Olaf Hoos. Aber denkt unbedingt dran, wenn ihr zu unserer jetzigen Folge noch was erfahren wollt, bitte, die Shownotes sind für euch da.
Und ich kann nur sagen, alles wird gut.
Ja, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Ich glaube schon, dass sich das lohnt. Ja, alles wird gut, Kurt. Aber
man muss etwas dafür tun.
Das war
Zwerg hoch 2.
Wenn Ihnen unsere Gespräche und Tipps gefallen haben, dann abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt.
Die ganzen Folgen zum Anschauen finden Sie auch als Video auf YouTube. Alle weiterführenden Links und unseren Kontakt finden Sie in den Shownotes unter dieser Folge.
La Vita, das Mikronährstoffkonzentrat für die tägliche Basis von Ihrer Gesundheit.